Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 3 bis 5 der 45. Sure, der Sure Josiah. Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die Zeichen Gottes im Universum, die auf seine Existenz und Allmacht schließen lassen, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. In den Himmeln und auf Erden sind zweifellos Zeichen für die Gläubigen. Und auch in eurer Erschaffung und der anderen Lebewesen weit und breit sind Zeichen für die, die sich Gottes gewiss sind. Ebenfalls in dem Wechsel von Tag und Nacht und in dem Segen, den Gott vom Himmel hinabregnen lässt, mit dem er die erstorbene Erde belebt, als auch in dem Wehen der Winde sind deutliche Zeichen für die Verständigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 25. August 2022, gleich dem 3. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran erhält US-Antwort auf neuen JCPOA-Entwurf. Iran verurteilt US-Angriff auf Syrien. Verantwortlicher enthüllt Irans Pläne zum Bau eines Passagierflugzeugs mit 50 Sitzplätzen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran erhält US-Antwort auf neuen JCPOA-Entwurf. Wie das iranische Außenministerium mitgeteilt hat, haben die USA ihre Antwort auf den neuen Entwurf über den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA übermittelt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani bestätigte, dass die Antwort am Mittwochabend vom Koordinator der Europäischen Union Enrique Mora eingegangen sei. Iran habe mit der sorgfältigen Überprüfung der Kommentare der USA begonnen und werde ihre Ansichten in diesem Zusammenhang bekannt geben, nachdem die Überprüfung abgeschlossen sei, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Die neue Verhandlungsrunde zur Aufhebung der repressiven und rechtswidrigen Sanktionen gegen Iran, die am 4. August in Wien begann, endete am 8. August. In dieser Verhandlungsrunde wurden mehrere Vorschläge von Enrique Mora, dem Koordinator der Europäischen Union, bei den Wiener Verhandlungen vorgelegt. Iran reichte seine Antwort auf den EU-Vorschlagsentwurf am 15. August ein, eine Woche nach Abschluss der letzten Gesprächsrunde. Nach der Übermittlung seiner Antwort forderte Teheran Washington auf, Realismus und Flexibilität zu zeigen, um eine Einigung zu erzielen. Allerdings dauerte es fast 10 Tage, bis die beiden Administrationen eine eigene Antwort auf die Kommentare Irans zum EU-Entwurf vorlegte. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Montag am Rande einer Konferenz in Santander, Nordspanien, die Reaktion Irans auf die Vorschläge der Europäischen Union zur Wiederbelebung des JCPOA ist vernünftig. Iran verurteilt US-Angriff auf Syrien. Das iranische Außenministerium hat den jüngsten US-Angriff auf das Volk und die Infrastrukturen Syriens als Verletzung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität des arabischen Landes scharf verurteilt. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Nasser Kanani beschrieb den jüngsten Angriff der USA auf das syrische Volk als eine terroristische Aktion gegen die Volksgruppen und Anti-Besatzungskämpfer. Die Fortsetzung der US-Präsenz in Syrien verstoße gegen internationale Gesetze und verletze die nationale Souveränität dieses Landes und werde als Besatzung betrachtet. Deshalb müssten sie Syrien sofort verlassen und die Plünderung der Öl- und Getreidereserven des Landes stoppen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums am Mittwoch. Er bezeichnete die Behauptung über die Bekämpfung des Terrorismus als nur einen Vorwand für die Fortsetzung der Besatzung und hob hervor, Die öffentliche Meinung der Menschen in der Region vergesse nicht das Eingeständnis der amerikanischen Regierungsverantwortlichen, dass der IS von den Vereinigten Staaten geschaffen wurde. Das US-amerikanische Terroristenzentralkommando in Westasien, CENTCOM, teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, es habe nach dem Befehl des US-Präsidenten Joe Biden einen Luftangriff in Deir az-Zor im Osten Syriens ausgeübt. Nach der Niederlage der IS-Terrormiliz, dem militärischen Arm der Vereinigten Staaten in Syrien, ersetzten die amerikanischen Streitkräfte diese Terrorgruppe direkt und begannen genau zu diesem Zeitpunkt syrisches Öl zu fördern und zu stehlen. Verantwortlicher enthüllte Irans Pläne zum Bau eines Passagierflugzeugs mit 50 Sitzplätzen. Der Leiter der iranischen Zivilluftfahrtorganisation sagte, der Westen führe einen umfassenden Krieg gegen den iranischen Luftfahrtsektor und enthüllte Pläne zur Produktion eines 50-sitzigen iranischen Flugzeugs. Die Idee und der Plan, ein Passagierflugzeug zu bauen, gibt es schon seit Jahren. Es ist ein Befehl und eine Strategie, der die Islamische Republik folgt, sagte Mohammad Mohammadi Bakhsh am Mittwoch vor der Woche der Regierung auf einer Pressekonferenz. Er stellte fest, dass in der Welt nur einige wenige Länder Flugzeuge im Rahmen von Unternehmensgruppen herstellen könnten. Angesichts der besonderen Beschränkungen, mit denen die Islamische Republik in Form von Sanktionen und anderen feindseligen Maßnahmen konfrontiert ist, muss Iran alle seine Kapazitäten für den Plan bündeln. Die iranische Luftfahrtindustrie war vor der Islamischen Republik von 1979 auf ausländische Berater, hauptsächlich Amerikaner, angewiesen, um die Flotte flugfähig zu halten, aber inmitten der Sanktionen wird die Arbeit heute von iranischen Spezialisten erledigt. Wir schicken keine Triebwerke oder Flugzeuge zur Reparatur und Wartung ins Ausland. Derzeit reparieren wir selbst die Flugzeuge der Länder, die in diesem Bereich einen technologischen Vorsprung haben, fügte er hinzu. Iran hatte Aufträge für den Kauf von 200 brandneuen Flugzeugen bei Airbus und Boeing geteilt, nachdem es 2015 ein Atomabkommen erzielt hatte. Die Verträge kamen jedoch 2018 zum Erliegen, nachdem das US-Finanzministerium den beiden Flugzeugherstellern untersagt hatte, die Jets an Iran zu liefern. USA lehnen Antrag auf Lapid-Biden-Anruf ab, während JCPOA-Verhandlungen kurz vor Ende stehen. Das Weiße Haus soll einen Antrag des israelischen Premierministers Yair Lapid auf einen Notruf mit Präsident Joe Biden bezüglich des Iran-Abkommens von 2015 abgelehnt haben. Dies war ein offensichtlicher Schritt des Regimes in letzter Minute, um die Gespräche über eine Wiederbelebung des multilateralen Abkommens zum Scheitern zu bringen. Die Nachrichten von Kanal 13 berichteten am Donnerstag unter Berufung auf ungenannte israelische Quellen, dass das Büro des US-Präsidenten sagte, Biden sei für ein Gespräch mit Lapid nicht verfügbar gewesen, weil er in einem zweiwöchigen Urlaub sei. Auch der israelische Militärminister Benny Gantz wird sich Berichten zufolge bei seinem Besuch in Washington am Donnerstag nicht mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin treffen, da auch Austin offenbar die Stadt verlassen hat. Während seines Besuchs soll Gantz den Leiter des CENTCOM sowie den nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan treffen. Er hat bereits gesagt, dass sein Besuch darauf abzielt, Israels Position zu einer möglichen Einigung zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 zu vermitteln. Inmitten all der Fortschritte bei den Bemühungen, das Abkommen wiederzubeleben, hat Israel eine umfassende Bemühung gestartet, um zu versuchen, das sich abzeichnende Abkommen mit Iran zu stoppen und vor den Folgen einer Rückkehr zum multilateralen Abkommen gewarnt. In einem Briefing an ausländische Reporter am Mittwoch forderte Lapid die USA und die Europäische Union auf, sich von dem sich abzeichnenden Abkommen zurückzuziehen. Im Moment liegt ein schlechtes Geschäft auf dem Tisch, sagte Lapid und fügte hinzu, dass er in den letzten Tagen mit der Führung von Großbritannien, Frankreich und Deutschland gesprochen habe, um Israels Opposition zu bekräftigen. Anwalt: Palästinensischer hungerstreikender Gefangener könnte jeden Moment sterben. Ein palästinensischer Gefangener, der seit über 160 Tagen aus Protest gegen seine rechtswidrige Inhaftierung durch das israelische Regime in einen Hungerstreik getreten ist, könnte jeden Moment sterben, sagte sein Anwalt. Khalil Abouda, ein 40-jähriger Vater von 4 Kindern, wurde seit 2005 5-mal wegen politischen Aktivismus festgenommen und seitdem 3-mal in Untersuchungshaft genommen. Gemäß der Politik, die seit Jahrzehnten vom Besatzungsregime praktiziert wird, werden palästinensische Gefangene für lange, verlängerbare Zeiträume festgehalten, ohne angeklagt, vor Gericht gestellt oder verurteilt zu werden. Abouda trat zunächst in einen 111-tägigen Hungerstreik, den er angesichts eines israelischen Freilassungsversprechens aussetzte. Er nahm die Protestaktion wieder auf, als die Gefängnisbeamten des Regimes ihr Versprechen, ihn freizulassen, nicht einhielten. »Ich habe das Gefühl, dass mein Körper sich innerlich aufzehrt«, sagte Abouda von seinem Krankenhausbett aus, Seine Augen weiteten sich und seine Stimme schwankte, während er sprach. Gottes Unterstützung, Standhaftigkeit und Geduld ermöglichen es mir, weiterzumachen. Der Gefangene ernährt sich seitdem nur noch von Wasser, berichtete Reuters unter Berufung auf seinen Anwalt Ahlam Haddad. Der Gefangene wiegt jetzt nur noch 40 Kilogramm, nachdem er etwa 45 Kilogramm abgenommen hat. Das israelische Regime hält derzeit Tausende von Palästinensern in seinen Gefängnissen fest. Die Zahl umfasst Dutzende von Kindern, Dutzende von Frauen und mindestens 530 Untersuchungshäftlinge. Menschenrechtsorganisationen sagen, das Regime in Tel Aviv verletze alle Rechte und Freiheiten, die Insassen weltweit durch die Genfer Konvention über die Behandlung von Kriegsgefangenen gewährt werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 22 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 25 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der Krieg in der Ukraine läuft nicht gut für den Westen. Die Solidarität mit Kiew bröckelt, Washington ist zunehmend isoliert und in Deutschland fordern immer stärkere Kräfte das Ende der Selbstmord-Sanktionspolitik gegen Russland und die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Neue Mitte, Christoph Hörsel, in unserem Interview. Heute hören Sie den fünften und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossel, lassen Sie uns noch einmal auf den Konflikt in der Ukraine zurückkommen. Ja. Die Kampfhandlungen dauern nun inzwischen 6 Monate, ohne dass ein Ende in sich wäre. Hm. Also am Anfang hat man von Versöhnungsbemühungen gehört. Und da sind einiges auch in die Wege geleitet worden, allerdings ohne Ergebnis, ohne Erfolg. Aber derzeit hört man davon gar nicht. Also will man diesen Krieg einfach vergessen?
Im Gegenteil. Der Krieg war gestern Aufmacher in der Süddeutschen Zeitung, Seite 1 oben. Ich habe jetzt nicht nachgeprüft, wie die anderen Kartellmedien da vorgegangen sind. Aber die Süddeutsche hat etwas sehr Bemerkenswertes getan. Die hat nämlich gesagt, die Solidarität mit der Ukraine bröckelt. Der Westen wird kriegsmüde, war die Schlagzeile. So, jetzt will ich mal sagen, die Russen sterben zu Zigtausenden auf beiden Seiten und der Westen wird kriegsmüde. Es kam dann hinten raus und die Solidarität mit der Ukraine bröckele. Es kam hinten raus eindeutig zu der Information, die da im Hintergrund steht, nämlich, dass Deutschland von einem Wirtschaftszusammenbruch in diesem Winter bedroht ist, wenn wir unsere Gasembargo-Politik so fortsetzen. Ich will hier kurz erwähnen, dass wir ja als Neue Mitte ein Flugzeug haben fliegen lassen über die von Millionen Deutschen bevölkerten Strände in Nordostdeutschland, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern, wo an der Ostsee die Menschen in der Sonne liegen und es sich gut sein lassen in den Sommerferien, bevor Deutschland sozusagen in die Hölle fährt im Herbst, wenn das tatsächlich so bleibt, dass wir das russische Gas zu super billigen Preisen ablehnen und nicht abnehmen, obwohl wir es bezahlen. Das ist ja das Verrückteste. Und da stand auf diesem Flugzeugbanner, den das Flugzeug trug, hinten drauf, Nord Stream 2 jetzt öffnen und dann ein, mit Bindestrichen, dann ein .de, das war seine URL, eine Internetadresse. Und da in dieser Internetadresse konnte man dann lauter Fakten zum Konflikt nachlesen und wie verrückt das alles ist und so etwas. Und jetzt hat in den letzten Tagen immerhin der Vizechef der Freien Demokraten, FDP, hier aus dem Norden Deutschlands, der hat tatsächlich ganz plötzlich erklärt, jawohl, wir müssen Nord Stream 2 öffnen. Mitten im Establishment, also jemand, der so etwas von sich gibt, Wolfgang Kubicki, engster und ältester Freund des vermutlich ermordeten deutschen Ministers Möllemann, hier an dieser Stelle also plötzlich so stark nach vorne, das ist im Ukraine-Krieg eine sehr wichtige Bewegung, dass in Deutschland offenbar sich die Kräfte sammeln. Wir hören das von überall, Handwerkskammern, Kommunen, Bürgermeisterversammlungen, was auch immer, wehren sich gegen diese Selbstmordsanktionspolitik. Und ich werfe eben der Bundesregierung vor, im Grunde Deutschland absichtlich an die Wand fahren zu wollen. Und das hinterlässt natürlich alles Spuren. Und das ist eine wichtige Sache, die in diesem Krieg passiert. Denn automatisch natürlich kommen wir in einen Punkt als Deutschland, als Europa, wo wir sagen, wie lange wollen wir eigentlich noch zig Milliarden Werte an schweren Waffen zur Ermordung von Russen auf beiden Seiten einsetzen, wenn wir doch wissen, dass das den endgültigen Kriegsausgang nicht nur nicht in der Washingtoner Weise beeinflussen kann, sondern im Grunde genommen nur sinnlosen Schaden anrichtet und auch letztlich unsere eigene Sicherheit beeinträchtigt. Denn wir müssen mal klar sehen, wir haben rechtsradikale Deutsche, die kriegen da eine Ausbildung und viel Kampferfahrung am scharfen Schuss und kehren dann mit Waffen aus der Ukraine wieder zurück. Darauf warten wir schon, ja, dass also Kriegsmaterial in Deutschland auftaucht und dann nicht mit irgendwelchen, wie soll man sagen, fahnenschwenkenden Brüllern auf der Straße, sondern Leute, die Maschinenwaffen haben und Panzerfäuste und sowas und hier in Deutschland noch ganz andere Arten der Auseinandersetzung einführen könnten. Das ist natürlich dem deutschen Innenministerium, der deutschen Bundesregierung bewusst, diese Gefahren. Und deswegen sinkt im Moment rapide die Lust. Und wir müssen vielleicht noch einen Satz sagen an dieser Stelle dazu, dass die deutschen Waffen, die wir geliefert haben, ein klares Bild zeichnen über die Rüstungspolitik Deutschlands in den letzten Jahrzehnten. Ich will es mal so zusammenfassen, wir haben alles Mögliche getan, damit die Bundeswehr nicht so richtig einsatzfähig ist. Das ist überhaupt keine Kritik, im Gegenteil, ich freue mich darüber, denn die Bundeswehr wäre an der Seite und auf Befehl Washingtons tätig geworden und zu nichts Gutem, wie man an den letzten 30 Jahren russischer, antirussischer Aggression, ja, also gegen die russischen Befürchtungen, dass die NATO vorrückt, da haben wir wirklich brav erfüllt, ja, wir haben jede russische Befürchtung überschritten. Und das ist eben eine krass, wenn da die Bundeswehr dann verwickelt würde und tatsächlich zum Beispiel unsere Panzerhaubitze 2000 ist nach 100 Schuss pro Tag platt und muss sehr schnell wieder gewartet werden. Das ist also sozusagen eine weiche Waffe, nicht besonders gut gebaut. Wir haben da billig gearbeitet und dieses Zeug kommt in der Ukraine an, wird gnadenlos getestet und ich schmunzle mir bei diesen Dingen und denke auch an den berühmten deutschen General, den Afghanistan die Panzertürme nicht hat justieren lassen, weil er gar keinen scharfen Schuss auf Afghanistan oder auf Afghanen abgeben wollte, aus dem Lager Kunduz heraus. Ja, so war das. Der Panzer musste transportiert werden, Turm ab. Wenn der Turm ab ist, dann muss er beim Draufsetzen wieder neu kalibriert werden. Mühsamer Vorgang. Und der General hat einfach gesagt, nein, das machen wir nicht. Das war Schneiderhahn, glaube ich. Also solche Dinge sind da aus Deutschland vorgekommen. Das finde ich toll. Das begeistert mich, weil es mich auch beruhigt darin, dass Deutschland wesentlich friedlicher und besser ist, als die Bundesregierung sich manchmal aufführt. So sieht das aus. Also das muss an dieser Stelle auch gesagt sein.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Jorgny.
Ja, danke schön.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir haben den spirituellen Meister Scheich Abu Said des 11. Jahrhunderts nach Christus vorgestellt, der in Groß-Chorasan gelebt hat und als erster iranischer Mystikdichter gilt. Nun wollen wir etwas näher auf den mystischen Pfad, auf den er seine Schüler, Murid, lenkte, eingehen. Die Mystik ist ein Weg, der zur Wahrheit führt. Sie führt weniger durch logische Argumente dorthin, sondern vielmehr durch Begeisterung, Erleuchterung und Verschmelzung mit der Wahrheit. Zur Erreichung dieser Phasen gibt es bestimmte Praktiken. In der Mystik bilden religiöse Handlungen die Hauptsache. Zur Erreichung mystischer Erfahrungen ist mit Hilfe von Übungen ein bestimmter Pfad und sind bestimmte Stufen zurückzulegen. Die Mystik wird nach einem praktischen und einem abstrakten Teil unterschieden. Der praktische Teil nennt sich Tariqat, Weg, und besteht aus Anstrengungen, die dazu dienen, höhere Stufen und eine Befindlichkeit zu erreichen, die zu mystischen Erlebnissen und zum Verlangen nach Vereinigung mit der göttlichen Wirklichkeit und Auflösung, Fana, des Ichs führt. Der abstrakte Teil der Mystik sind die Beschreibungen der Mystiker über ihre Erkenntnisse und ihr Schauen der Wahrheit und der Wirklichkeit der Welt und des Menschen. In der Dienstbarkeit Gott gegenüber sehen die Mystiker die Befreiung, das heißt die Loslösung von beiden Welten, dem Diesseits und dem Jenseits, die zur absoluten Liebe zu Gott führt. Abu Said Abul-Khair wurde von einem Derwisch gefragt: »O Scheich, was ist die Dienstbarkeit?« Er antwortete: »Gott hat dich frei erschaffen, sei frei.« Der Derwisch wollte mehr wissen und Abu Said erklärte: »Du wirst kein Diener Gottes werden, solange du dich nicht von beiden Welten befreit hast.« Es ist diese Art von innerer Freiheit, welche den wahren Mystiker ziert. Diese Befreiung wird erst dann vollständig, wenn sich der Mensch von beiden Welten geistig unabhängig macht. Diese innere Freiheit tritt deutlich in den Worten von Abu Said Abul-Khair und einigen weiteren früheren Denkern zutage. Der zeitgenössische iranische Literaturprofessor Abul Hossein Sarinkoub, verstorben 1999, sieht in der Mystik Irfan den Erkenntnisweg jener Meister, die sich zur Entschleierung der Wahrheit vor allem auf die Begeisterung und Erleuchtung und weniger auf die Beweisführung stützten. Er nennt diesen einen Weg, der unter den Muslimen in etwa nur die Sufis gehen. Zusammen mit den unterschiedlich bezeichneten mystischen Wegen bei anderen Völkern wird laut Sarinkoub heute alles unter dem Begriff Mystizismus zusammengefasst. Wie die Mystiker Bojazid und Halodj besaß Abu Said ein mit Gottes Liebe erfülltes Wesen. Es gelang ihm meisterhaft, eine Brücke zwischen dem Denken und den Praktiken seiner Vorgänger zu den nachfolgenden Generationen von Mystikern zu schlagen, und er bewirkte, dass nach ihm Mystiker wie Ayn al-Rozad, Ghazali und Maulana Rumi in Erscheinung traten. Shafi'i Kadikani schreibt, dass Abu Sa'id geistig besonders den beiden Mystikern Bayazid und Kharagani nahestand. Bayazid war ein Vorgänger des 9. Jahrhunderts nach Christus und Abul Hasan Kharagani war einer der Lehrmeister Abu Sa'ids. Abu Sa'id betrachtete die Religionen als gleich, er begegnete den Anführern aller Religionen freundschaftlich und tolerant und betrachtete alle Diener Gottes als Brüder. Ein Mystiker fühlt sich nach Überzeugung von Shafi'i Kadikani in der Welt wohl, weil er sie erfüllt sieht von der Existenz Gottes und sein Hauptziel ist die vollständige Versöhnung mit der Welt. Da er immer auf den gemeinsamen einen Ursprung schaut, nämlich Gott, sind auch alle Religionen für ihn gleicher Natur. In den Augen des Mystikers sind die Anhänger aller Religionen und religiösen Rechtsschulen Diener Gottes, allerdings auf unterschiedlichen Stufen, von denen natürlich der Islam für ihn die vollendete ist. Der wahre Mystiker dient nur der einen Wahrheit. Er denkt und verhält sich so, dass er keine Konfession und Lehre über eine andere stellt. Überall ist für ihn das Haus der Liebe und er ist davon überzeugt, dass die Liebe zu Gott in allen Köpfen existiert. Die Zeit, in der Abu Sa'id gelebt hat, nämlich die zweite Hälfte des 5. und das 6. Jahrhundert nach der Hijra, gehört zu den wichtigsten Epochen des Sufismus, Tasawuf in Khurasan. Diese Epoche kennzeichnen fanatische Einstellungen zur Religion und die strenge Haltung der Anführer von Religionsschulen, die Exkommunizierung von Vertretern anderer Rechtsschulen, interne und externe Kriege und Konflikte. Es war in dieser Epoche, dass Abu Sa'id jeglichen religiösen Übereifer wegließ und die Menschen als gleichgestellt betrachtete, die Religion als Lehre der Liebe und Freundschaft vorstellte und seinen Anhänger Menschenliebe lehrte. Er lehrte sie, dass die Gläubigen aller Religionen nach Gott suchen und sich nur darin unterscheiden, auf welche Art und in welcher Sprache sie sich Gott zuwenden. Durch sein freundliches Verhalten zu den Anhängern aller Religionen zeigte Abu Sa'id ihnen den Weg Gottes und durch eine solche Menschenliebe und sein Fernbleiben von jeglichem Fanatismus konnte er viele auf den Weg der Wahrheit bringen. Als ein Jude vor dem Scheich die Flucht ergriff, folgte ihm dieser. Er legte ihm die Hand auf den Kopf, als er ihn erreicht hatte, und sagte: »Wie bist du und wie fühlst du dich? Kannst du ohne ihn, Gott, leben?« Und als der Scheich wieder ging, folgte der Jude ihm und er wurde ein guter Muslim. Der indische Philosoph Krishnamurti, verstorben 1986, sieht im Nationalismus und Rassismus die Ursache für Kriege und empfiehlt, sie zu meiden. Abu Sa'id lehrte damals im 11. Jahrhundert nach Christus, dass gemäß der Mystik die Unterscheidung nach Rechtsschule, Abstammung und Geschlecht nur zu Zwietracht und Zersplitterung in verschiedene Gruppen führen. Durch freies Denken und die Gleichstellung der anderen hatte Abu Sa'id sich aus den Fesseln des Rassenstolzes befreit. Er betrachtete niemand aufgrund seiner Hautfarbe oder ethnischen Abstammung oder Herkunft als besser als andere, sondern für ihn war das Kriterium für den besseren Menschen die Menschlichkeit, Wohlwollen, Gottdienstbarkeit und Nächstenliebe. Von Kadbanu Mahaik, der Tochter des Sufis Scheich Hamuwai, wird folgende Episode überliefert. Einmal saß der Scheich unter den Leuten und sprach zu ihnen. Er war in ein rötliches Gewand gekleidet, trug ein weißes Tuch um den Kopf und sein Gesicht war rosig. Er sprach, und ich hörte ihm zu und schaute ihn an. Da sagte ich zu mir, gibt es auf der Welt noch einen Diener Gottes, des Gepriesenen und Erhabenen, der besser als unser Scheich wäre? Wie mir dieser Gedanke so durch den Kopf ging, wandte sich der Scheich an mich und sagte, Ma, denke das nicht. Wenn du die Antwort kennen willst, dann sieh dorthin, wobei er auf einen Baum zeigte. Ich schaute hin und sah einen Jüngling bei dem Baum stehen. Er war dunkelhäutig, dürr und schwach, ganz im Gegenteil zu der Erscheinung des Scheichs. Aber er hörte gut dem Wort des Scheichs zu. Ich dachte bei mir, wieso hat der Scheich mich auf ihn hingewiesen? Da sagte der Scheich, Ma, komm zu dir. Da kam ich zu mir und der Scheich sagte, ein Haar dessen, den du da siehst, ist bei Gott, dem Gepriesenen und dem Erhabenen, mehr wert als das Diesseits und Jenseits und alles, was es im Diesseits und Jenseits gibt. Sieh, das, was du da denkst, sollst du ebenso wenig denken, denn es gibt Diener Gottes, von denen der eine die Farbe des Vs und ein anderer die Farbe eines Raben hat. Abu Sa'id hat jene Gelehrten, die Asketen und Koranrezitatoren seiner Zeit kritisiert, wenn sie stolz waren. Im Asrar al-Tawhid steht folgende Episode. Der Khaje Imam Muzaffar Hamdan sagte einmal in Nuran, »Wir haben mit Scheich Bu Sa'id so viel zu tun wie eine Kelle Asan Hirse. Eines der Körner darin ist Scheich Bu Sa'id und der Rest bin ich.« Als einer der Schüler dem Scheich davon erzählte, sagte der Scheich, »Sag dem Khaje Imam Muzaffar, dieses eine Korn bist du, und wir sind nichts.« Mit diesen Worten zeigte Abu Sa'id, dass ihm die Kritik nichts ausmachte und er innerlich frei war. Es war seine Art, den anderen ihr falsches Benehmen zu vergeben, und er lehrte diejenigen, die ihm folgen wollten, ein würdiges Verhalten. An dem Lebenswerk des Abu Sa'id ist zu sehen, dass sein freies Denken auf die Gleichstellung der anderen und Liebe zu allem Dasein, seinem Blick auf das Gute und Schöne und seine Abstinenz von jeglicher Schau, Nachahmung und schlechter Gewohnheit zurückgeht. Dadurch, dass der Mystiker alle im gleichen Lichte sieht, schaut er über Fehler hinweg und vergibt sie. Abu Sa'id hat dieses Prinzip praktiziert und daher hat er niemals und nirgendwo jemanden benachteiligt. Damit gehen unsere Ausführungen über diesen iranischen Mystiker zu Ende.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Hirat und Raghib mit dem Titel Khush Behalam, das heißt, wie schön für mich.
از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم.
دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم.
لب تر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم.
لب تر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم.
خوش به حالم که یار اومده باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه.
وقت این عشق باز اومده تا اومده، میخواد خون خرابم کنه، از عشق تو آبم کنه، میخواد شکارم کنه.
چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم.
لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم، گرفتار تو میشم.
خوش به حالم که یار اومده باز اومده، میخواد محرم و یارم بشه، همه کس و کارم بشه، دل بیقرارم بشه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Für das laufende iranische Sonnenjahr 1401, welches am 21.03.2022 begann, hat Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei das Motto Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend gewählt. In diesem Zusammenhang bringen wir einen kurzen Beitrag über die Auswirkungen der Sanktionen des Feindes auf die Produktion im Iran und die Gegenstrategie der Islamischen Republik Iran. Die Produktion in Iran sieht sich zahlreichen Hindernissen gegenüber. Dabei handelt es sich zum einen um Hindernisse, die es auch in anderen Ländern gibt. Aber einige Hindernisse bestehen nur für die iranische Wirtschaft, darunter die unfairen Sanktionen. Nach Russland ist Iran mit den meisten Wirtschaftssanktionen konfrontiert. Daher lässt sich sagen, dass die Sanktionen ein wichtiges Handicap für den Fortschritt der Inlandsproduktion darstellen. Es ist zu beachten, dass der Feind alle seine Mittel und Druckhebel einsetzt, um die Probleme der iranischen Wirtschaft zu vermehren. Das Verhängen von allseitigen Sanktionen und die Beibehaltung der Sanktionen trotz der Verhandlungen und der getroffenen Vereinbarungen gehören zu den Hindernissen, welche der Feind, insbesondere die US-Administration, einsetzt, um die Weiterentwicklung des islamischen Irans zu verhindern. Eine der wichtigsten Absichten, die mit den Sanktionen verfolgt werden, besteht darin, die Bevölkerung gegen die Islamische Republik Iran aufzuwiegeln. Zwar behauptet der Feind, er sei der Bevölkerung freundlich gesinnt, aber er bereitet ihr in Wirklichkeit durch die Sanktionen Schwierigkeiten. Er möchte damit vor allen Dingen erreichen, dass die Bevölkerung gegen das islamische System wird. Denn er weiß, dass die Unterstützung der Bürger einer der wichtigsten Faktoren für die Stärke der islamisch-republikanischen Staatsordnung in Iran darstellt. Darum versucht er im Rahmen der unfairen Sanktionen, die Wirtschaftsprobleme der Bevölkerung zu steigern, um sie irgendwie zu Protesten auf die Straße zu holen und im In- und Ausland zu suggerieren, dass eine große Kluft zwischen der Bevölkerung und der Regierung im Iran bestehe. Wichtige Bereiche, die von dem Boykott erheblich gestört werden, sind der Export von iranischem Öl und das iranische Finanzsystem. Der Erdölexport Irans sollte durch die Sanktionen unmöglich gemacht und quasi auf Null herabgesetzt werden. Der Stopp der Erdölausfuhr gelang zwar nicht vollständig, aber die Sanktionen haben die Ausfuhr stark eingeschränkt und deswegen fiel für die Regierung ein großer Teil des Erdöleinkommens aus. Das Budget Irans hat schon immer und auch noch in den letzten Jahrzehnten erheblich von dem Erdöleinkommen abgehangen. Und dieser gewaltige Einkommensverlust oder der völlige Abbruch der Einnahmen aus dem Erdölexport sollten unser Land mit einem großen Budgetdefizit und automatisch mit einer steigenden Inflationsrate konfrontieren. Das Verhängen von Sanktionen für die Finanzordnung Irans war auch eine Taktik des Feindes, um die Islamische Republik Iran zu bekämpfen und zu erpressen. Auf diese Weise wollte der Feind verhindern, dass, falls Iran trotz der Boykottierung des Erdölbereiches durch Umgehen der Sanktionen Erdöl verkaufen kann, die Überweisung des Gegenwertes in Iran nicht mehr möglich ist und praktisch die Zentralbank der Islamischen Republik Iran hinsichtlich der Devisenbesorgung in Schwierigkeiten gerät. Wenn wir die Wirkung der Sanktionen betrachten, stellen wir fest, dass die Abhängigkeit der iranischen Wirtschaft vom Erdöleinkommen und die schwachen Wirtschaftsstrukturen den Feind auf den Gedanken gebracht haben, durch Wirtschaftssanktionen mehr zu erreichen. Einige Auswirkungen der unfairen Sanktionen sind wie folgt. Reduzierung der Devisenressourcen Irans. Die Öl- und Banksanktionen haben sich deutlich bei dem Rückgang der Deviseneinnahmen bemerkbar gemacht. Dies hat nicht nur zu Störungen bei der Besorgung von benötigten Importwaren, sondern aufgrund des Angebot-Nachfrage-Modells auch zu einer Steigerung der Währungskurse und dadurch auch zur Steigerung der Inflationsrate geführt. Die fehlende Deviseneinfuhr und die zunehmende Inflation wirken sich direkt auf die Inlandsproduktion aus. Anstieg der Produktionskosten. Der Anstieg der Produktionskosten lässt sich aus zwei Sichtwinkeln betrachten. Zum einen steigen die Produktionskosten generell durch die Inflation im Lande und zum anderen hängen sie direkt mit den Sanktionen zusammen, und zwar nimmt der Kostenaufwand für die Produktion durch die gestiegenen Wechselkurse zu, welche eine Erhöhung der Ausgaben für die Einfuhr von Maschinen, Geräten und Rohstoffen usw. verursachen. Außerdem kann es sein, dass einige Produktionsstätten wegen der Sanktionen und gestiegenen Unkosten ihre technischen Anlagen nicht erneuern und nicht auf den neuesten Stand bringen und sie mit der Zeit teurer erneuern müssen, was sich wieder in den Produktionskosten und dadurch auch in der allgemeinen Verteuerung niederschlägt. Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung. die gestiegenen Wechselkurse aufgrund der Abnahme des Deviseneinkommens, der Anstieg der Preise für Waren wegen Zunahme der Produktionskosten, der Verschließ einiger Produktionsausrüstungen und der Bedarf an ihrer Erneuerung, spontane Entscheidungen aufgrund der durch die Sanktionen entstandenen Bedingungen und so weiter, sind alles zusammen mit der strukturellen Inflation in der iranischen Wirtschaft die Ursachen dafür, dass die Kaufkraft der Bevölkerung erheblich abgenommen hat. Und zwar so sehr, dass heute die nachgelassene Kaufkraft der Bürger eines der größten ihrer Sorgen ist. Der Rückgang der Kaufkraft ist natürlich ein schwerer Schlag für die Inlandsproduktion, weil die Nachfrage nachlässt. Zur Überwindung der genannten Probleme hat Ayatollah Khamenei bereits zu Beginn des vergangenen iranischen Sonnenjahres 1400 empfohlen, dass die Amtsträger die Lösung der wirtschaftlichen Probleme des Landes nicht von der Aufhebung der Sanktionen abhängig machen sollen. Er betonte, dass es nur zwei Alternativen gibt, nämlich entweder denjenigen, der die Sanktionen verhängt hat, um Aufhebung zu bitten und anzubetteln oder die inneren Kräfte und die Inlandsproduktion anzukurbeln. Er versicherte, wir haben gute Möglichkeiten und Potenziale und fuhr fort, diese Kräfte müssen wir aktivieren und die Waren, die dem Boykott unterworfen sind, selber im Inland herstellen. In der Tat ist die Methode der Neutralisierung der Folgen der Sanktionen der bessere Weg zur Reduzierung der Probleme, die diese Sanktionen hervorgerufen haben, als dass man deren Aufhebung abwartet und sich davon abhängig macht. Es gibt in der Tat große Potenziale auf wissenschaftlicher Ebene und an den Universitäten im Lande, so dass wir gestützt auf die inländischen Kräfte und Fähigkeiten einen starken Mechanismus für die Überwindung der Sanktionen herstellen können. Dazu gehört die Möglichkeit, welche wissensbasierte Unternehmen bieten. Diese können die Auswirkungen der Sanktionen auf die iranische Wirtschaft neutralisieren. Daher hat das Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei für das laufende iranische Sonnenjahr 1401 nicht nur die Produktion und Arbeitsplatzschaffung betont, sondern auch hervorgehoben, dass die iranische Wirtschaft auf Wissen basieren soll. Sie soll eine wissensbasierte Wirtschaft werden. Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.